Ich würde gerne anfangen zu predigen, aber ich würde gerne einmal kurz mit euch beten, bevor wir da reinstarten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen die allerbesten Gedanken über uns hast und dass du jeden einzelnen Menschen, so wie wir heute zusammen sind, vorbereitet hast, dir an diesem Vormittag heute zu begegnen. Ich bete, dass du mir Mut und Kühnheit gibst, dein Wort zu verkündigen. Gib uns allen die Gnade, dein Wort zu hören. In Jesu Christi Namen, himmlischer Vater, wirk du Heiliger Geist Gottes. Amen. Amen. Haben wir Ehepaare hier heute Morgen? Wer ist verheiratet? Okay. Haben wir Leute hier, die noch nicht verheiratet sind und darüber nachdenken, dass es mal geschehen könnte? Traut sich keiner sich zu mehr. Einer, okay, ein mutiger. Zwei, ja, okay, jetzt kommt so eine Welle der Kühnheit. Sehr cool, sehr cool. Gibt es jemanden, der schon resigniert hat und sagt, jo, mir weg mit das geht? Na, okay, keiner, alles klar. Also es betrifft mindestens 85% der Menschen hier heute Morgen, worüber ich sprechen werde. Und die restlichen 15%, ihr werdet mal Menschen treffen, die verheiratet sind, oder ihr werdet mal Menschen treffen, die heiraten wollen. Und das, was du heute Morgen von mir lernst, ist grundlegend wichtig für jede funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau. Viele dieser Werte gelten auch für andere Formen von Beziehungen, Eltern, Kinder, Freundschaften und so weiter. Aber da möchte ich heute nicht so in die Tiefe reingehen. Ich möchte heute Morgen mal mit euch über die Idee Ehe sprechen und vor allem der Frage nachforschen, warum ist die Beziehung von Mann und Frau eigentlich so kompliziert? Alle, die länger als 2 Monate verheiratet sind, haben jetzt unbemerkt genickt. Irgendwie ist die Beziehung von Mann und Frau kompliziert und ich würde ganz gerne mit euch herausfinden, warum das so ist. Und meine These ist, das ist so seit dem Garten Eden. Das ist so seit Adam und Eva. Und genau genommen haben sogar die ersten 2 Generationen von Menschen, Adam und Eva und Kain und Abel, für alle Problematik gesorgt, mit der wir heute irgendwie zu tun haben. Denn ich fasse es mal mit einem Satz zusammen und werde es euch dann gleich ein bisschen illustrieren. Bei Adam und Eva kam es zum ersten ganz, ganz großen Vertrauensbruch und bei Kain und Abel kam es zum ersten Mord. Und wenn wir uns die Geschichte oder die Menschheit heute anschauen, dann basiert doch eigentlich alle zwischenmenschliche Problematik, egal ob es die Krise zu Hause oder ob es der nächste Weltkrieg ist, es basiert doch alles darauf, dass irgendwie das Vertrauen gebrochen ist und dass man bereit ist, sogar zu töten. Stimmt das? Irgendwo liegt da das Problem. Und ich würde ganz gerne mit euch nicht über die große globale Krise sprechen, sondern über den Mord und Totschlag, der meistens irgendwo zu Hause beginnt, wenn Mann und Frau sich in die Klatten kriegen. Und ich glaube, es gibt einen Weg daraus, aus dieser Krise. Und ich würde euch diese ganze Situation, dieses ganze Wirrwarr ein klein wenig illustrieren. Und es gibt 2 Freiwillige, also freiwillig sind die nicht, die wurden von jemandem gezwungen, jetzt bereit zu sein, mit der Drohung, wenn ihr nicht bereit seid, da hinten sind so Daumenschrauben und so weiter. Und zwar Sven und Anna, die wissen, dass jetzt irgendwas mit ihnen passiert. Ihr seid genau richtig für diesen Job. Ich sehe das wohl. Hast du gut ausgesucht. Passt. Also erstmal vorab, ihr seid Christen, ist richtig, ja? Sehr gut. Ihr kennt das Prinzip der Vergebung. Du sollst deinem Prediger vergeben, egal was er mit dir anstellt vorne. Okay, also ich darf vorstellen, das ist Adam. So hat Gott ihn gemacht. Heutzutage musst du ewig ins Fitnessstudio gehen, um das hinzubekommen. Adam wurde so geschaffen. Das ist Eva. Sie wurde genommen aus der Rippe, ich glaube auf der rechten Seite. Und hier so, also steht jetzt links, aber ist egal. Wurde hier aus der Rippe genommen und ich möchte vorab eine These aufstellen. Es hat seine Begründung, dass Gott Eva aus der Rippe des Mannes gemacht hat. weil die Rippe befindet sich an der Seite. So, Eva wurde so an die Seite, aus der Seite an die Seite gestellt. Ist interessant, ne? Gott hat sie nicht aus dem Gehirn des Mannes gemacht, obwohl es sich bei manchen so anfühlt. Nein, sie sollen nicht um alles denken. Und er hat sie aber auch nicht aus der Fußsohle des Mannes gemacht. Er soll nicht auf ihr rumtreten, sondern aus der Seite. Und wenn man in dieses Alte Testament da ganz am Anfang reinschaut, dann liest man, dass Gott sie dem Mann als eine Gehilfin an die Seite gestellt hat, so in unseren Bibelübersetzungen. Aber ich habe dieses hebräische Wort nochmal nachgeschlagen und man könnte es eigentlich besser übersetzen mit einer Entsprechung. Also einem Gegenüber. So, da sind zwei Menschen geschaffen worden, die einander entsprechen, die sich auf Augenhöhe begegnen, die einander Seite an Seite stehen. Das ist die Schöpfungsordnung, wie sie im Paradiesgarten für einen kurzen Moment lang geherrscht hat. Mann und Frau Seite an Seite. Verteilte Rollen, ja. Das war so von Anfang an. Aber doch Seite an Seite, gleichwertig, auf Augenhöhe. Und an alle ganz frommen Männer, die gerne diese Bibelverse, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, zitieren, um sie im Ehestreit gegen ihre Frau zu verwenden. Mein lieber Mann, dieser Vers ist für die Frau, nicht für dich. Für dich gibt's einen anderen Vers, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber weißt du, diese Idee, so Seite an Seite, das ist eigentlich was total Geniales. Und am besten, finde ich, lässt sich das illustrieren mit etwas, was ihr alle gerne tut, nämlich mit einem Tanz. Könnt ihr tanzen? Das ist absolut super, deswegen haben wir euch ausgesucht. Aber könnt ihr mal so eine Position von zwei so Standardtänzern einnehmen? Super. Wie funktioniert jetzt Tanz? Tanz funktioniert im Allgemeinen so. Adam führt und Eva macht die schönen Bewegungen. Ist doch so, oder? Adam führt, Eva macht die schönen Bewegungen. Das heißt, Adam schiebt den rechten Fuß langsam vor und Eva den linken Fuß langsam zurück. Es ist da kein Platz mehr, deswegen schiebt Adam den rechten Fuß wieder zurück, Eva folgt. Und dann schiebt sie und so weiter. Und das nennt man dann den Fischbratküchenschieber und so. Und oft, aber so funktioniert Tanz. Und ich glaube, die Beziehung von Mann und Frau hat Gott sich vorgestellt wie so ein Tanz. Der Mann führt zwar vielleicht, aber eigentlich ist es ein Tanz in vollkommener Harmonie. Er muss gar nicht sagen, jetzt nimm den Fuß nach hinten, du. Sondern es ist ein harmonisches, wir tanzen miteinander und sie hat die Freiheit, an der Stelle, wo sie möchte, die Pirouette einzubauen. Und er sagt, wow, und sie sagt, ja, und dann tanzen sie wieder weiter und es funktioniert völlig harmonisch. Das war die Idee, Adam und Eva im Garten Eden. Ist eine coole Idee von Gott, oder? Glaubst du mir, dass es Gottes Idee ist, dass wir heute als von Gott gerettete, erlöste Menschen in einer erlösten Ehe wieder zurückkehren unter diese Schöpfungsordnung von Gott? Das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist nicht, in den Folgen des Sündenfalls zu leben, sondern zurückzukehren in ein Leben unter der Schöpfungsordnung Gottes. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Spätestens im Himmel wird das in Vollkommenheit funktionieren. Hier muss man hart dran arbeiten, aber der Weg sollte dahin gehen. Aber was ist geschehen mit dem Sündenfall? Folgendes ist geschehen. Eva war so ein bisschen so ein kleiner Naseweis. Darum lief sie ab und zu ein bisschen voraus. Kannst du mal so, ja, bis dahin, das reicht schon. Weil Adam war immer so ungefähr eine Armlänge hinter ihr. Ich meine, der ist nicht von ihrer Seite gewichen, weil sie sah auch gut aus und so weiter und ich will jetzt nicht weiter über die Kleidung sprechen, aber auf jeden Fall, er blieb gerne nah an ihr dran. Auf jeden Fall lief Eva manchmal so ein bisschen voraus und irgendwann kam sie an diesen Baum, an dem diese eine Frucht wuchs, von der Gott gesagt hatte, dass man nicht davon essen sollte. Und während sie so vor diesem Baum steht, schlängelt sich da so die Schlange und sagt, Eva, iss von diesem Baum und iss doch von dieser Frucht und du weißt ja und ihr kennt die ganze Geschichte. Ich will dazu nur sagen, Adam stand während dieser Zeit so eine Armlänge hinter ihr. Woher ich das weiß, weil als Eva diese Frucht nimmt und reinbeißt, danach reicht sie Adam davon. So, der war nicht irgendwie gerade ganz weit weg, er war da, er sagt aber nichts. Und dann essen sie beide davon und ihr wisst, dann kommt es zu diesem ganzen katastrophalen Geschehen und sie verstecken sich vor Gott und so weiter. an dieser Stelle, was ist eigentlich das Dramatische, was passiert, davon abgesehen, dass sie sündigen und nun nicht mehr so direkt Gott begegnen können? Eva lebte in diesem Garten in dem vollen Vertrauen, dass Adam immer schützend und bewahrend für sie da sein würde. Und Adam lebte in dem vollen Vertrauen, dass Eva das Beste war, was ihm jemals passiert war. Was geschieht nun? Sie reicht ihm die Frucht und er sagt nicht nein. Das Vertrauen zwischen Adam und Eva bekommt den Knacks, den universalen Knacks. Und genau genommen, glaube ich, ist dieses Vertrauen zwischen Mann und Frau seit diesem Geschehen bis heute immer noch nicht so richtig wieder geheilt. Und als Gott in den Garten tritt und mit Adam und Eva spricht, verkündet er einige Konsequenzen dieses Sündenfalls. Und zu Eva sagt er, dass sie von nun an in Adams Abhängigkeit gefallen ist. Es hat sich was verändert, aus dem Tanz ist was anderes geworden. Und zu Adam sagt er, dass er nun in Knochenarbeit irgendwie das Brot verdienen muss. Wie würde das Bild jetzt aussehen? Es ist kein Tanz mehr. Eigentlich sieht es jetzt so aus. Magst du, Anna, kurz am Huckepack bei Sven gehen? Ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber das macht es am besten. Kriegt ihr das hin? Während sie das versuchen, können alle anderen... Nee, nicht Schultern, Huckepack reicht. Ja, nee, um Gottes Willen. Ich bin nicht versichert für sowas. Prediger, nicht Stuntman. Also, ja. Yeah. Sehr cool. Das hältst du so eine Minute durch, oder? Ah, super. Ah, okay. Ich beeile mich. Eva rückt heraus aus dem an der Seite hinein in ein, ich bin davon abhängig, dass er mich irgendwie versorgt. Adam rückt heraus aus diesem, wir leben in einer genialen Harmonie und essen einfach die Frucht vom Baum in ein, ich muss jetzt hart knüppeln, um für sie zu sorgen. Und das Vertrauen zwischen den beiden ist gebrochen. Sie weiß, er hat schon einmal versagt, mich zu beschützen. Er weiß, was sie mir andreht, ist nicht immer das Beste. Und seitdem trägt er sie auf dem Rücken und sie denkt sich, du meine Güte, ich sitze ja auf seinem Rücken. Der geht hin, wo er will. Was tue ich, damit er nicht hingeht, wo er will? Und er denkt sich, oh Mann, wie schwer muss ich sie tragen? Sie darf auf keinen Fall wissen, dass ich manchmal gar nicht so stark bin, wie ich aussehe. Und so kommt es zu einem Konflikt zwischen Mann und Frau, den ich aufs peinlichste genau studiert habe in den 12 Jahren, die ich im Schuhgeschäft gearbeitet habe. Und bevor ich euch diesen Konflikt noch ein klein wenig weiter, ein paar Minuten lang illustriere, lesen wir zusammen eine Bibelstelle und ihr werdet unter tosendem Applaus von dieser Bühne verabschiedet und ihr bekommt natürlich ein Geschenk. Ich möchte folgende Bibelstelle mit euch lesen, bevor ich weiterrede. Im Epheserbrief in Kapitel 5 ab Vers 21 beginnt es, dass es um Familie geht. Und es beginnt mit der Ehe, über die Paulus hier den Ephesern schreibt. Und da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist interessant, dass dieser Absatz damit beginnt, dass Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Solche Beziehung kann nur funktionieren, wenn grundsätzlich Menschen bereit sind, sich einander unterzuordnen. Beziehung funktioniert nie, wenn sich einer oder eine dem anderen allein unterordnen muss. Das ist dann Sklaverei, funktioniert nicht. Beziehung bedeutet immer, ordnet euch einander unter. Warum? Weil jeder Mensch hat Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Und Bedürfnisse können nur gestillt werden, wenn das Gegenüber bereit ist, eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Und dieses Bedürfnisse zurücknehmen, um Bedürfnisse des anderen zu stillen, das ist schon eine Form von Unterordnung. Versteht ihr diesen Gedankengang? Wenn du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen, dann tu mir einen Gefallen, lebe bitte allein. Wenn du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen, dann lebe besser allein. Weil Selbstverwirklichung, das, was die Gesellschaft uns, was die Medien, was uns die Kultur heute vermitteln möchte, ist der Killer für jede Beziehung. Selbstverwirklichung verlangt Lebensabschnittspartner. Selbstverwirklichung verlangt, tu mir Gutes, damit ich glücklich bin. Selbstverwirkung verlangt, ich mache einfach, was ich will und was du fühlst, ist mir egal. Aber das funktioniert in Beziehung nie. Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, immer da, wo nicht beide Seiten kompromissbereit sind. Hör mir gut zu. Und das meine ich absolut ernst. Ehe funktioniert nur, wenn beide Seiten bereit sind, Kompromisse einzugehen. Sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Und jetzt geht der Text hier weiter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eichenen Männern als dem Herrn. Jetzt denken alle Männer, ja, die Bibelstelle kommt doch, Gott sei Dank. Oh, der Tag wird noch gut. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes, wie aber auch die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Okay, ist es für euch Männer okay, wenn ich zuerst also meinen Text an die Frauen loswerde? Aber ihr wisst, dass danach auch noch die Bibelstelle für die Männer kommt. Und für euch Frauen, ist es okay, wenn ich zuerst zu euch spreche und mir die Männer dann vorknöpfe, wenn ihr schon gar gekocht seid? Okay. Das mache ich auch, weil ich selber Mann bin. Genau genommen hätte man diese Predigt als Ehepaar halten müssen. Ihr Frauen sollt euch den Männern unterordnen. Und ich sage den Männern noch einmal, diese Bibelstelle geht an die Frauen, nicht an die Männer. Du kannst nie das nehmen, was an die Frau gerichtet ist, um es irgendwie der Frau vorzuwerfen, weil du musst das nehmen, was an dich gerichtet ist, damit du in dem besser wirst, was Gott von dir erwartet. Okay? Dieser Text geht an die Frauen. Und ich habe schon beschrieben, also Beziehung von Mann und Frau, ich glaube da nicht an diese Stränge, der Mann ist der Boss und die Frau soll bloß kochen oder so Bild. Ich glaube an das Bild, dass Gott die Idee hat von einer Partnerschaft in Harmonie, die funktioniert, wo man miteinander entscheidet und so weiter. Das rede ich immer noch zu Männern und Frauen jetzt gerade. So, ich glaube nicht an so ein hierarchisches, streng hierarchisches Modell von Familie, sondern ich glaube an eine Rollenverteilung, die funktioniert. Und Ausnahmen gibt es da immer. In manchen Familien bringt die Frau das größere Geld nach Hause und so weiter. Und in manchen Familien leitet sogar die Frau. Und das ist manchmal auch gut so, weil sonst alles gegen die Wand gefahren wird. So, ich glaube, Ausnahmen bestätigen jede Regel. Auch eine Deborah hat in Israel mal das Volk geleitet. Stimmt das? So, ich glaube, es gibt Ausnahmen. Aber grundsätzlich, wir müssen ja immer vom Grundsätzlichen sprechen und mit den Ausnahmen speziell umgehen. Grundsätzlich ist diese Idee so, der Mann soll so eine, ich sag mal, schützende Schutzdach, ich bin der Held der Frau-Rolle spielen, irgendwie in der Familie. Und damit das funktioniert, ist folgender Gedankengang für euch Frauen wichtig, nämlich, dass ihr euren Männern mit einem Respekt begegnet, sie ernst nehmt und ihren Gedankengängen irgendwie versucht, so weit wie möglich Glauben zu folgen oder aber, wenn ihr dem mal nicht folgt, mit ihnen zu reden auf eine Art und Weise, die sie in ihrer Männlichkeit nicht verletzt. Alle Männer müssen jetzt ein bisschen ganz weghören. Ihr Frauen, Männer sind sowas von einfach gestrickt, es ist so leicht, eine funktionierende Ehe zu führen. Brigitte, das ist dein Morgen. Männer finden Folgendes total blöd. Wenn man sagt, nee, was bist du süß. Wenn man sagt, wolltest du nicht noch den Rasen mähen? Wenn man irgendwie, weißt du, also Männer können zwei Dinge nicht ab. Erstens, sie möchten nicht niedlich sein. Männer sind dazu geschaffen, Helden zu sein. Jäger, Kämpfer, Krieger. Männer häkeln nicht, Männer fischen. Versteht ihr das? Gibt's auch so eine Werbung jetzt? Männer mögen nicht shoppen, Männer entscheiden. Ich nehme das. Und genau hier ist der Konflikt, weil ihr Frauen, ihr denkt insgeheim in eurem Hinterstübchen, aber er kann es gar nicht entscheiden. Ich habe das beobachtet, ihr Frauen. 12 Jahre im Schuhgeschäft. Er kommt mit ihr rein. Er ist Geschäftsmann. Du erkennst es an dem Anzug, den Krokodillederschuhen, dem Aktenköfferchen, das er in der Hand trägt, die graumelierten Haare stilvoll zurückgegelt und er sieht aus so wie, ich komme gerade von der Geschäftsreise aus China und ich habe einen Milliardendeal gemacht. Und er fährt auch ein Auto, das das zum Ausdruck bringt. Und dann kommen sie in diesen Laden und sie ist eher, sie ist gut aufgestylt und so weiter und eigentlich arbeitet sie zu Hause. Und jetzt kommen sie rein und du denkst, okay, er hat die Hosen an. Mit Sicherheit. Und dann gehen sie ans erste Schuhregal und er weiß sofort, Männer kaufen nicht ein, Männer entscheiden, was er nimmt. Und als er zu diesen Schuhen greift, sagt sie folgende Worte. Nee. Nimm lieber die Schuhe, die sind innen auch aus Leder, schwitzen deine Füße nicht so drin. Dann stellt sie ihm die hin. Dann zieht er sie an und dann denkt er sich, ich mache diesem ganzen Trubel schnell ein Ende. Und dann sagt er, die passen, können wir nehmen, wir gehen nach Hause. Sie sagt, nee. Dann kniet sie sich nieder und fühlt, ob sein Zeh vorne gegenstößt. Er hat gerade einen Millionendeal gemacht. Jetzt kniet seine Frau vor ihm und fühlt, ob ihm die Schuhe passen. Und ich glaube, diese Idee, seien wir ganz ehrlich, ich meine, ein bisschen spreche ich die Wahrheit, oder? Frauen haben Angst, dass die Männer versagen. Und diese Angst ist begründet, weil Adam hat versagt. Und ich will dir was sagen. Dein Mann und auch ich und jeder Mann versagt mannigfaltig. Wir sind absolut nicht vollkommen. Wir machen Fehler und versagen ständig. Aber wenn du willst, dass Beziehung funktioniert, musst du Prinzipien folgen, die uns der Glaube vorgibt. Vergeben und wieder neu vertrauen. Vergeben und wieder neu vertrauen. Wenn du willst, dass in deiner Ehe eine Harmonie vorherrscht, dann, liebe Schwester, liebe Frau, hör zu, folge folgendem Muster. Mach deinen Mann zum Helden. Push ihn, schieb ihn voran, sag ihm, lauf los, du schaffst es. Hey, umso mehr du das tust, umso mehr wird er mit dir über die Dinge reden, die er gerne entscheiden möchte. 100%. Und wenn du einmal etwas meinst, wo er wirklich etwas falsch macht, dann warne ihn. Das ist doch völlig okay. Und wenn du mal etwas meinst, dass du es entscheiden solltest, dann rede mit ihm darüber und sag, hey Schatz, denkst du nicht, dass in diesem Fall ich das mal eben regeln könnte? Oder wenn du noch schlauer bist, machst du es folgendermaßen. Dann redest du in dieser Form, die ungefähr so ist. Du denkst doch darüber nach, dass wir ein neues Auto kaufen, ne? Dann sagt er, ja. Und dann fragst du, so wie ich dich kenne, hast du schon genau nachgeforscht, wie teuer das sein darf? Dann sagt er, ja. Und dann sagst du, so wie ich dich kenne, weißt du auch schon, dass wir nur 5.000 Euro Budget haben, stimmt's? Dann macht er, weil eigentlich wollte er 10.000 ausgeben. Ja. Und dann sagst du, ja, ist ja super. Verstehst du? Aber sag nicht irgendwie sowas wie, du hast doch keine Ahnung vom Rechnen, kannst doch nicht 10.000 Euro ausgeben für ein Auto, also immer deine Rechnerei, also jedes Mal machst du das wieder falsch. Hey, weißt du, ihr Frauen, ihr seid doch alle so mega schlau, ihr könnt doch Multitasking und alles auf einmal und so weiter. Hört zu, versteht es mit mir zusammen, eure Männer brauchen das Gefühl, dass ihr ihnen vertraut, dass ihr ihnen etwas zutraut, dass sie immer noch eure Helden sind, dass es cool ist, wenn sie mit so einem Fisch nach Hause kommen, dann sagt zu ihm, du Jäger, du, wenn sie sich irgendwo durchgesetzt haben, gegen den Mann am Bankschalter oder gegen den Wechselgeldbetrug im Supermarkt oder irgendwas, dann sag zu ihnen, mein Held, du Kämpfer, du Schutzdach der Familie, sag irgendetwas, was sie aufbaut, das pusht sie nach vorne. Paulus schreibt euch Frauen, hey, lasst den Nacken des Mannes los, hört auf zu versuchen, seinen Kopf in irgendeine Richtung zu drehen, sondern lasst los. Traut ihm zu, dass er euch irgendwie trägt. Habt ihr den Gedankengang verstanden, ihr Frauen? Lobt sie, macht sie zu Helden, feiert sie, macht sie groß. Männer können Nörgelei und Anweisungen nicht gut ab. Männer mögen gerne anweisen, nicht gerne Anweisungen empfangen. Deswegen, ihr Frauen, wenn ihr etwas deutlich sagen müsst, verpackt es mit all eurer weiblichen Weisheit. Und gebraucht all das, was Gott euch gegeben hat. Wisst ihr, ich glaube, ihr Frauen gewinnt uns Männer durch euren Liebreiz. Und ich spreche von der Ehe und in der Ehe. Ihr versteht mich ja alle richtig. Durch euren Liebreiz. Was hat Adam an Eva denn so geflasht? Ich glaube, als allererstes, dass er sie gesehen hat. Und ja, die inneren Werte sind total wichtig, aber Gott hat die gemacht. Die war schon richtig gut. Aber ich glaube, als allererstes war er von ihr geflasht, weil er sie gesehen hat. Und weißt du, das ist so das Ding, hey, du kannst die größte Harmonie in deiner Ehe hervorrufen, indem du deinen Mann einfach immer wieder mit dem flasht, was du so gut kannst, mit diesem Duft nach Schnitzel und Hähnchen im Haus, mit dem schicken Kleid, das du anziehst, einfach um ihm zu sagen, ich wollte einfach schön sein, wenn du von der Arbeit kommst. Und ich behaupte, das haben viele von euch Frauen schon ewig nicht mehr gemacht. So. Hey, verzaubert eure Männer und sagt ihnen, dass sie Helden sind. Kriegt ihr hin, oder? Und jetzt rede ich zu uns Männern. Ist das okay? Und damit komme ich auch fast schon zum Schluss. Ich darf es ja nicht überziehen heute. In Vers 25 lesen wir weiter, da steht, falls ihr Frauen jetzt dachtet, boah, jetzt haben wir mal eine Packung bekommen. Ja, in Vers 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, nicht Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und auf das Theologische gehe ich gar nicht ein, sondern mehr auf den nächsten Vers jetzt. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Denn wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Hey, die klare Ansage an uns Männer ist, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen. Frauen kriegen diese Ansage nicht, weil Frauen lieben ihre Männer. Das ist nicht ihre Schwäche. Die lieben ihre Männer. Die bringen das manchmal anders zum Ausdruck, als wir uns das wünschen. Aber die lieben uns. Die wollen uns nur bewahren vor all den schlimmen Dingen, die uns passieren könnten. Nein, 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 fahr nicht so schnell. Nein, 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 tu das nicht. Das meinen die nicht böse. Die lieben uns einfach nur. Aber wir Männer haben echt ein Problem, nicht mit dem Lieben an sich, sondern mit dem Ausdruck der Liebe und mit dem Ausmaß der Liebe. Hey, darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie sehr hat Christus seine Kirche geliebt? So sehr, dass er für sie gestorben ist. Stimmt das? Hey, ihr Männer, ihr sollt bereit sein, für eure Frauen euer Leben zu geben und das zum Ausdruck bringen. Das ist oft unser Problem. Oft denken wir, weil wir damals, ich bin jetzt fast 24 Jahre verheiratet, weil ich damals vor 24 Jahren an diesem Traualtar stand und weil ich dort gesagt habe, ich will dich lieben und ehren und so weiter, bis das der Tod uns scheidet, denke ich, diese These steht doch wie ein ewiges Statement über unsere Ehe. Das hält doch für die nächsten 24 Jahre, oder nicht? Nein, weißt du, hey, Frauen möchten das ausgedrückt bekommen. Ich liebe dich. Du bist ja immer noch schön. Du wirst ja noch schöner mit jedem Tag. Diese Worte brauchen Frauen. Sie brauchen den Ausdruck deiner Liebe und manchmal brauchen sie ihn in der Praxis. Wenn deine Frau irgendwo angefahren wird, also ich meine jetzt verbal oder so, dann musst du derjenige sein, der da reinspringt. Du denkst, nein, sie ist wie eine Löwin, ich weiß, wie sie kratzen und beißen kann. Aber sie wünscht sich, dass du ihr zum Ausdruck bringst, dass du sie liebst, dass du sie umgibst, dass du für sie da bist, dass du sie schützt, dass du dich über ihr Leben beugst und sie festhältst. Verstehst du diesen Gedanken? Wenn du das tust, bist du ihr Held. Und was wirst du dann von ihr bekommen? Genau das, was du möchtest. Das beste Essen. Und tiefer tauchen wir da nicht rein. Hey, die Mathematik ist eigentlich so einfach. Schlusspunkt. Verstehe Folgendes. Es ist zu einem Bruch im Vertrauen zwischen Mann und Frau gekommen. Es gibt nur einen Weg, diesen Bruch zu heilen, durch Vergebung. Ehe bedeutet Vergebung. Fast täglich. Stimmt doch, oder? Wenn sie umschaltet, wenn gerade das Bundesligaspiel läuft, Vergebung. Wenn er den Rasen nicht mäht, obwohl er doch schon 2 Wochen nicht gemäht ist, Vergebung. Wenn die Zahnpasta wieder auf dieses Porzellanbrettchen tropft und nicht weggewischt wird, Vergebung. Wenn sie eine Schramme in dein Auto fährt, in das neue, Vergebung. Das Vertrauen ist immer wieder neu gebrochen und du brauchst Vergebung. Und für die ganzen Worte, die man irgendwann mal gesagt hat, sowieso, stimmt das? Du brauchst Vergebung in der Ehe. Du musst das Vertrauen immer wieder neu investieren, vorausschießen. Das ist wichtig. Vertrauen neu schenken und bauen und festigen, indem wir miteinander so umgehen, wie es den Bedürfnissen entspricht. Und hör mir noch zu, dieser Satz ist mir total wichtig. Ich komme sogar zu euch hier runter. Erwarte nicht von deinem Gegenüber, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Das wird dann nie passieren, sondern arbeite an dir, dass du die Bedürfnisse deines Gegenübers erfüllst. Ihr Männer, liebt eure Frauen, dann werden sie euch folgen. Ihr Frauen, sagt euren Männern, dass sie der Mac des Hauses sind, dann werden sie euch lieben. Versteht ihr die Mathematik? Versteht ihr die Mathematik? Ich habe das teilweise scherzhaft gesagt. Aber ich glaube, den Funken Wahrheit darin erkennt ihr ganz gut. Manch einer mag denken, aber ich kann meinem Mann doch nicht irgendwas sagen, was nicht stimmt. Nein, das sollst du auch nicht. Sag ihm nicht, er kann gut kochen, wenn er es nicht kann. Sondern sprich Wesenszüge über ihn aus, die du im Glauben, im Vertrauen an ihn schon siehst, obwohl sie vielleicht noch nicht so ausgeprägt sind. Und ihr Männer, bringt zum Ausdruck, dass ihr bereit seid, euer Leben für eure Frauen zu geben. Ich glaube, heute Morgen kann Gott manche Heilung in mancher Ehe schenken und manches Eheleben, selbst wenn es schon 50 Jahre gedauert hat, nochmal so richtig frisch machen und aufpeppen. Wünscht sich das der ein oder andere von euch? Dann lasst uns doch nochmal zusammen beten, bevor ich zum Schluss komme. Mögt ihr dazu mit mir zusammen aufstehen? Das wäre so schön. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du von Anfang an die Idee Ehe, Familie hattest. Und du gesagt hast, es ist gar nicht gut, dass wir Menschen alleine sind. Und bis heute stimmt diese These. Es ist nicht gut, wenn wir alleine sind. Ehe und Familie ist die genialste Idee für hier auf der Erde, die es wohl gibt. Und Vater, ich kenne nicht die einzelnen Geschichten und Beziehungen und Familien und Ehen, die alle hier heute versammelt sind. Aber ich möchte dich bitten, dass in jede Familie, in jede Ehe heute Morgen dein Segen hineinrauscht mit ganzer Kraft und Fülle. Warum? Weil wir eine Wahrheit erkannt haben und weil du sagst, Jesus, dass uns eine erkannte Wahrheit frei macht. Ich bitte dich, Herr, dass du Ehen herstellst, heilst, belebst, Liebe ganz neu entflammst, Herr. In jeglicher Hinsicht. Familien sind das Gerüst von Kirche, von Gesellschaft. Ich bete, Herr, dass du hier ganz praktisch eins und eins zusammenfügst und Beziehung baust und heilst. In Jesu Christi Namen, Vater. Wirk du, Heiliger Geist Gottes, und mach du dich groß. Danke, Jesus. Amen. Hey, nehmt ihr Gehörtes mit? Das kann euch sehr segnen.